Ihr lieben Geschwister im Herrn, ich freue mich, dass ich heute wieder mal hier in Riedlingen-Eichenau unter Ihnen sein darf und grüße von hier aus auch ganz herzlich alle die, die den Gottesdienst heute Morgen elektrisch zu Hause mitverfolgen. Und es wird ja auch die überwiegende Mehrzahl der Geschwister im Herrn sein. Ich habe mir überlegt und gebetet darum, was bringe ich Ihnen heute Morgen als Wort mit. Und da wurde mir ein Wort gezeigt, es ist im Grunde ein etwas heißes Eisen. Jesus gefragt, Jesus wurde ja immer wieder von verschiedenen Leuten Verschiedenes gefragt. Und so wurde er auch einmal über das Thema Ehe gefragt von den Pharisäern. Und ich lese dazu Matthäus 19 in den Versen 3 bis 9. Da traten zu Jesus die Pharisäer, versuchten ihn und sprachen zu ihm, ist's auch recht, dass sich ein Mann scheide von seiner Frau um irgendeine Ursache? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang den Menschen gemacht hat, der machte, dass ein Mann und eine Frau sein sollte. Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach aber zu ihnen, Mose hat euch erlaubt zu scheiden von euren Frauen wegen eures Herzens Härtigkeit. Von Anbeginn aber ist nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Unzucht willen und freit eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die Abgeschiedene freit, der bricht auch die Ehe. Lieber Herr, nun bitten wir dich, komm du in unsere Mitte. Kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte deines Wortes, stille Kraft. Sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, Sie kennen vielleicht die Geschichte von den zwei Jesuiten. Da sagte einer zum anderen, ich habe meinen Ordensgeneral gefragt, darf ich rauchen beim Brevier lesen? Und dann hat der Ordensgeneral gesagt, nein. Und dann sagte der andere, ich habe es ein bisschen anders gemacht als du. Ich habe ihn gefragt, darf man beim Brevier lesen rauchen? Und dann hat er ja gesagt. Oder umgekehrt, darf man beim Rauchen Brevier lesen? Dann hat er ja gesagt. Ja. Ich kenne das auch aus vielen Situationen in Mitarbeitersitzungen, im Kirchengemeinderat, wo man gewisse Anträge verschieden bringen kann. Hat mir ein Kollege erzählt, der hat einen Kirchengemeinderat vorgebracht, wir würden gerne eine Evangelisation haben in unserer Gemeinde. Dürfen wir das? Und dann kam teilweise Zustimmung, teilweise Ablehnung. Ein anderer hat gesagt, ich habe es anders gemacht. Ich habe gesagt, wir halten eine Evangelisation nächstes Jahr. Ist jemand dagegen? Verstehen Sie ganz die Art, in der man eine Frage stellt, entscheidet manchmal darüber, wie die Antwort ausfällt. Die Motivation, eine Frage zu stellen, ist ganz verschieden. Und so wurde Jesus ja auch immer wieder aus ganz unterschiedlichen Beweggründen gefragt von den Leuten. Zum Beispiel fragt ihn jemand, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt unser Herr das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um zu zeigen, dass der Nächste auch wirklich der Nächste ist in diesem Fall. Oder da kommt einer zu Jesus, soll sogar ein Priester gewesen sein, Sadduzäer, und er fragte ihn, Schriftgelehrter, ja, steht da, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben gewinne? Ich hätte mich vorgeschrieben, wenn im Pfarramt einer gekommen wäre mit so einer Frage, aber die sind mit ganz anderen Fragen gekommen, mit Ahnenforschung, Familienforschung, Kindergartenplätzen und so weiter. Auch hier wird so eine Frage gestellt. Ist es recht, sich von seiner Frau zu scheiden? Und wenn Sie da etwas zwischen den Zeilen jetzt gehört haben, dann merken Sie sehr schnell, dass diese Frage, wie es auch hier heißt, gestellt wurde, um Jesus zu versuchen. Das ist die Frage nicht des gläubigen Menschen, der fragt ganz anders, sondern des gesetzlich-religiösen Menschen. Ich übersetze Ihnen jetzt einmal die Frage, dann kriegen Sie sehr schnell mit, was die Motivation dieser Frage war. Was kann ich mir vor Gott herausnehmen, ohne dass er beleidigt oder dass er mir böse ist oder dass ich ihn ärgere? Verstehen Sie, da steht das Ich im Mittelpunkt. Was kann ich mir erlauben? So in dem Sinn, ich gebe zwar 95% meines Lebens und meines Wesens dem Herrn, aber die letzten 5%, da will ich doch selber drüber verfügen. Das ist so die typische Frage von religiös-gesetzlichen Menschen, die Gott sehr viel geben, aber irgendetwas, einen Anteil noch für sich behalten wollen. So wie später dieses Ehepaar, ja, in der Apostelgeschichte, die Sie alle kennen, die dann auch vom Geld, vom Acker ein Stück für sich behalten haben. Und so kommt diese Frage eigentlich rüber und so wird sie auch gestellt. Was ist das nun, was kann ich mir herausnehmen, um dass der Herr sich nicht ärgert? Und es ist interessant, immer wenn unser Herr da gefragt wird und besonders wenn er von Leuten gefragt wird, die die Bibel kennen, und die Pharisäer sind ja Leute gewesen, die versucht haben, genau nach der Bibel zu leben, und dann verweist unser Herr auf die Schrift. Immer wieder sagt er, es ist für uns heute ganz wichtig, er stützt sich nicht auf Statistiken, dass heute zum Beispiel jede anderthalbe Ehe geschieden wird, er stützt sich nicht auf die Psychologie, er stützt sich nicht auf die Soziologie, er stützt sich nicht auf den gesellschaftlichen Wandel und sagt, ja, heute ist das alles ganz anders wie früher, auf die verändernden Moralvorstellungen. Wenn das unser Herr getan hätte, dass er sich auf die verändernden Moralvorstellungen gestützt hätte, dann hätte er bestimmt gesagt, heute ist Homosexualität modern, da müsst ihr so machen. Aber das tut er gerade nicht, sondern er sagt, es steht geschrieben. Und das sagt er immer wieder. Und das ist auch unser Auftrag in unserer Zeit. Er fragt die Pharisäer, habt ihr das nicht gelesen, was da geschrieben steht? Und er erwartet von den Pharisäern, die sich sonst so genau an die Bibel halten, Schriftkenntnis und Schrifterkenntnis, weil die Pharisäer eben wussten um die Schrift und mit ihrer Schrifterkenntnis und Schriftkenntnis auch überall geprahlt haben. Und das ist auch für uns heute so wichtig. Leben wir auch, liebe Geschwister, aus erster Hand? Leben wir aus dem Wort heraus oder leben wir, ich sage es jetzt einmal, wie man es wissenschaftlich sagt, aus der Sekundärliteratur heraus? Es gab oft, gerade bei den Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten, solche, die mehr wussten, was der Rabbiner Hillel, der Gamaliel, der Akiba und der Schamai gesagt haben, die dann stritten um die rechte Auslegung und die mehr von den Rabbinern oft wussten, als das, was in der Schrift selber steht. Die waren oft mehr in den Kommentaren zu Hause, und wenn ich heute in christliche Buchhandlungen hineingehe, dann finde ich oft mehr Sekundärliteratur als Bibeln, und früher war es genau umgekehrt, da war mit der Sekundärliteratur etwas Mangel, aber heute ist es rumgedreht, und das ist es. Deshalb ist es so sehr wichtig, dass wir in der Schrift zu Hause sind. Ja? Und da verweist nun die Pharisäer natürlich zuerst einmal, als es um die Schrift geht, auf das Gesetz des Mose. Da gab es den sogenannten Scheidebrief. Ich lese einmal kurz, was da steht im 5. Buch Mose, Kapitel 5, 24, auf das da auch verwiesen wird. Ich lese einmal die Verse 1 bis 4. Wenn jemand eine Frau nimmt und ehelicht sie und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Da gab es Ausleger, das schiebe ich mal kurz ein, zu Jesu Zeiten, die haben gesagt, wenn sie mal das Essen anbrennen ließ, dann reicht das bei manchen Rabbinen schon, um die Frau zu entlassen. Also, wenn er was Schändliches an ihr gefunden hat, dann soll er ihr einen Scheidebrief schreiben, ihr die Hand geben und sie aus seinem Hause entlassen. Wenn sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Weib und der andere Mann ihr auch Gram wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und aus dem Hause entlässt, oder so der andere Mann stirbt, der sie sich zum Weib genommen hat, so kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wiederum nehmen. So sagt es das Gesetz des Mose. Und unser Herr sagt, das alles hat Gott gegeben um eures Herzens Härtigkeit willen. Wir müssen es in den großen Zusammenhang hineinstellen, warum gibt Gott das alttestamentliche Gesetz? Wir haben früher im Konfirmandenunterricht gesagt, es ist ein Riegel, ein Spiegel und ein Siegel. Ja. Es ist ein Riegel, damit wir einfach, damit das Böse in dieser Welt durch den Sündenfall, wo diese Welt böse geworden ist, damit das auch ein Stück weit eingedämmt wird und die Zustände, so gut man sie eben zwischen sündigen Menschen noch ordnen kann, auch geordnet werden. Deshalb gibt es ein Staatswesen, deshalb gibt es die 10 Gebote und so weiter. Und das ist der erste Sinn der Gebote, die Gott uns gibt. Und deshalb hat Gott natürlich auch für diese Zeit diesen Scheidebrief damals gegeben, um diese Frauen, die dann entlassen worden sind, nicht mittellos und schutzlos eben dastehen zu lassen und dass die dann wieder heiraten konnten. Das war das Gesetz, da hat man versucht, auf die Zustände in dieser Welt hat Gott eben so gut es ging geantwortet und hat versucht, das, was jetzt eben der Zustand ist, so zu ordnen, wie es ging. Aber das waren nicht die Gedanken aus dem Herzen Gottes. Der Galaterbrief sagt einmal, das Gesetz ist gut, aber wir wissen von Römer 12 her, gut ist nicht alles. Es gibt ein wohlgefällig und ein vollkommen. Ja? Und der Gottesdienst, der besteht auch, der vollkommene Gottesdienst nach Römer 12, besteht auch nicht darin, dass wir nur dem Gesetz gehorsam sind, dass wir halt den Riegel annehmen und den Spiegel auch sehen, dass wir uns in ihm spiegeln können. Und dann, ja, aber dann merken wir sehr schnell, dass wir da nicht hinpassen und dass wir nicht zu diesem Gesetz passen und dass wir Sünder sind. Und deshalb ist es auch ein Spiegel. Ja, wir erkennen da drin, dass wir Sünder sind. Das Gesetz ist gut. Aber es ist nicht gut, um uns zu erlösen und zu retten. Dafür brauchen wir Jesus und nicht das Gesetz. Und dann ist es uns ein Siegel. Das heißt, wir sind durch den Geist Gottes sozusagen verändert worden, dass das Gesetz Gottes in unserem Herzen drin ist. Ich versuche das immer den Leuten ganz einfach klar zu machen. Wir sind jetzt, wenn ich Auto fahre, ich fahre ja Behinderte jeden Tag in die Werkstatt mit dem Bus. Und wenn ich die dann mitnehme, da kann ich mich mit denen unterhalten und weiß genau, wann ich einen dritten Gang, einen vierten Gang schalten muss. Es ist ein Fleisch und Blut übergegangen. Da muss ich nicht erst, wie ich mal bei einer dementen Frau im Auto gesehen habe, die noch Auto gefahren ist, ja, erst muss ich zweimal Zündschlüssel drehen, dann erst der Gang einlegen, Gas geben. Das muss man dann uns nicht mehr sagen, wenn wir Routine haben. So ist im Gesetz Gottes. Das ist in uns drin. Ja? Und in dem Moment, wo wir den Kontakt zu Gott verlieren, wo wir praktisch nicht auf ihn hören, wo der Funkkontakt nicht da ist, dann kommt es zur Sünde. Immer dann kommt es zur Sünde. Und deshalb ist es so in uns da praktisch das Gesetz als Siegel drin, dass wir zu unserem Herrn gehören. Aber dieser Scheidebrief damals, den man nach 5. Mose 24 geben konnte, das war nicht aus dem Herzen Gottes. Das war eine Reaktion Gottes auf die Sünde der Menschen und steht zusammen mit dem alttestamentlichen Auftrag des Gesetzes. Und deshalb bleibt unser Herr auch nicht dabei stehen. Er bleibt auch nicht dabei stehen, dass die Könige des Alten Testaments oft ein oder zwei oder mehrere Frauen hatten damals. Das war auch nur zwischeneingegeben. Er sagt, wir gehen jetzt zurück, ganz zurück auf die Schöpfung, wie das Gott einmal gemeint hat. Er verweist sozusagen auf die Zeit vorgesetzt, auf die Zeit, die noch lange vor der Einsetzung des Gesetzes war. Und das ist auch der Punkt, da gründet die Ehe, Geschwister. Sie gründet in der Schöpfung. Sie gründet noch vor dem Sündenfall. Sie gründet noch vor dem Gesetz. Und deshalb ist auch jede Ehe gültig. Ob sie nun nur standesamtlich geschlossen wurde oder mit dem Segen Gottes. Ich habe es mal erlebt, da war ein Ehepaar, es war schon vor der Hochzeit etwas problematisch mit diesen beiden. Und da sagte die katholische junge Frau zu mir, ich lass mich evangelisch trauen. Da habe ich gefragt, warum? Und dann sagte die, weil man da ein paar Mal heiraten kann. Offenbar hat die schon von vornherein dieser Ehe kein großes Vertrauen entgegengebracht, die damals vor ihr lag, nicht? Also, die Ehe, die ist nicht nur für Christen, sondern die gilt allen Menschen. Die gründet in der Schöpfung. Ob ich nun Christ bin, Atheist oder Moslem oder Buddhist, das wird da gar nicht gefragt. Die gründet in der Schöpfungsordnung. Aber wir müssen es auch ehrlich sagen, wenn ich so an die Traufragen denke, willst du und so weiter, dann sind die natürlich letztlich immer eine Überforderung an nicht wiedergeborene natürliche Menschen. Nicht ohne Glauben läuft eine Ehe auch nicht so, wie sie eigentlich Gott gemeint hat. Und deshalb ist auch trotzdem eine Ehe immer gültig. Nicht? Geistlich ist es dann, wenn man Gottes Segen auch für sie erbittet. Und ja, so ist das. Und Jesus weiß deshalb auch, Ehe kann missbraucht werden. Wir wissen es ja, es gibt Vernunftehen, es gibt Geldehen, es gibt politisch bedingte Pflichtehen in Könighäusern. Früher gab es die Mussehen, ja, da wurden immer Frühgeburten geboren in früheren Jahrzehnten. Es gibt offene Ehen mit eingebautem Ehebruch. Es gibt Leute, die leben nebeneinander her wie Hund und Katz. Ich kannte ein Ehepaar bei uns im Dorf, die sind 30 Jahre nur per Zettel miteinander verkehrt. Ja, da haben die nichts mehr miteinander geredet. Und wenn er dann wegging und dann ist sie auch oft im gleichen Laden zum Einkaufen gewesen und dann hat er manchmal im Alter, wo sie nicht mehr so konnte, hat er ihr dann die Taschen abgenommen und den Fahrradkorb hinten draufgelegt und so weiter. Aber geredet haben sie nichts miteinander, nicht? Und es gibt 5. und 6. Ehen von Politikern und Schauspielern, die Vorbilder sein sollten, gerade unsere Politiker, auch leider in den Kirchen, liebe Geschwister. Ich habe einmal in einer Predigt deutlich gesagt, da haben sich manche furchtbar geärgert, habe ich gesagt, wer heutzutage in der Kirche, in der Landeskirche etwas werden will, der muss entweder geschieden oder homosexuell sein. Das hat einen riesigen Ärger gegeben. Und ich kannte aber solche Leute, die dann hochgejubelt wurden zu Oberkirchenräten, die zweimal geschieden waren. Und ich frage mich dann aber immer, wie können solche Leute noch ein Trauversprechen abnehmen, wenn sie selber es gebrochen haben, nicht? Die mussten früher gehen. Sicher gibt's die schlechten Ehen, die kaputten Ehen, das gab's früher auch schon. Ihr Lieben, früher gab's jede Sünde auch, die es heute noch gibt. Nur der Unterschied zwischen früher und heute ist eben, früher wusste man, dass das falsch ist und dass es Sünde ist. Man tat's trotzdem, aber man wusste noch, es ist falsch und es ist Sünde. Und heute sagt man, das ist gut so und das ist in Ordnung. Da liegt die Sünde, ja, liebe Geschwister. Kein Wunder, wenn heute jede 1,5. Ehe geschieden wird, wenn die Oberen auch schon so denken und es so vormachen. Ego- und Genussmentalität unserer Zeit. Und es ist letztlich auch ein Fluch drauf, wenn man Ehe schon vorweggenommen hat, sozusagen gestohlen gelebt hat, ohne dass es eine Ehe war, und durch das sogenannte Zusammenleben ohne Trauschein. Das sind Vorbilder, schlimme Vorbilder, die wir heute haben, von denen ein früherer deutscher Bundespräsident sagte, dass sie keine sind. Und deshalb verweist unser Herr hier zunächst einmal auf die Schöpfung. Was ist da nun gesagt? Das Erste, was gesagt ist, Gott schuf sie als Mann und Frau. Er hat sie als Adam und Eva gemacht. Nicht als Kevin und Colin und Jacqueline und Jenny, sondern ich habe das oft meinen Berufsschülern ganz einfach erklärt. Berufsschüler muss man manchmal etwas derber kommen wie dem Rest der Bevölkerung. Ich habe dann eine Schraube mitgenommen und habe eine Mutter mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, schaut mal, es gibt nur einen Halt, wenn diese Mutter auf die Schraube draufgeschraubt wird. Ja? Und so ist es auch mit der anatomischen Beschaffenheit von Mann und Frau. Das sind wie Puzzleteile, nicht? So einfach ist das. Da brauchen wir nicht einmal die Bibel dazu. Das müsste man eigentlich schon aus der Biologie erkennen, dass Mann und Frau zusammengehören. Er schuf sie als Mann und Frau, ja, nicht als vermännlichte Frauen und verweiblichte Männer, wie es heute oft ist. Der Feminismus, das ist ja im Grunde eine antiweibliche Bewegung, die aus Frauen Männern machen möchte, nicht aus Frauen Frauen machen möchte. Ja, deshalb ist sie antiweiblich, weil sie will, dass die Frauen in Art und Äußere Männer werden. Und er schuf sie als Mann und Frau, das heißt, diese Polarität, diese Verschiedenheit von Mann und Frau, auch in der Seelenstruktur, soll sich sogar nach 1. Korinther 11 im Zusammenhang mit der Haartracht, mit dem Abendmahl zeigen. Ja? Und das Nächste, was in der Schöpfungsordnung steht, das Zweite, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, also erwachsen sein. Auf eigenen Füßen stehen. Das ist nicht immer räumlich gemeint, Vater und Mutter verlassen. Das kann auch so sein, dass manche hunderte von Kilometern von ihren Eltern wegleben und dennoch der Vater und die Mutter eine größere Rolle zu spielen scheint als der Ehepartner. Das ist ein innerliches Verlassen zunächst einmal. Vater und Mutter verlassen, jetzt sind wir zusammen. Ja? Er wird als Nächstes, heißt, seinem Weibe anhangen, sagt Luther. Wörtlich steht da ankleben. Und wenn Sie Erfahrungen im Basteln haben und Sie kleben zwei Papierseiten zusammen, versuchen Sie mal wieder, die auseinanderzukriegen. Das können Sie probieren, aber Sie werden dann Trümmer und Schnipsel haben, die Sie wegwerfen können. Sie werden sie nicht so voneinander trennen können, dass beide Teile unversehrt bleiben. Und so ist es auch mit der Scheidung. Das ist wie so ein Auseinanderreißen, wo beide dann irgendwo auch seelisch etwas davontragen. Das dritte heißt, ein Fleisch sein, eins zu werden, auch in der Sexualität gehört in die Ehe. Mich fragt er mal auch ein Berufsschüler, aber ist denn das ja, ihr Christen, ihr seid ja geschlechtsfeindlich und sexualitätsfeindlich und das darf man ja nicht, habe ich gesagt, jetzt darf man das überhaupt und so weiter. Und dann habe ich zurückgefragt, kann man auf einem Baggersee Schlittschuh laufen? Ja, ganz einfache Frage. Kann man auf einem Baggersee Schlittschuh laufen? Natürlich kann man's. Aber nur wenn der Baggersee zugefroren ist. Natürlich gehört die Geschlechtlichkeit zu Menschen dazu, aber sie gehört hinein in die Ehe, wenn der Baggersee zugefroren ist, nicht im Sommer wie jetzt, da geht man unter mit den Schlittschuhen und so ist es auch in vielem anderen. Ihr Lieben, wenn ich so jetzt diese 3-4 Anweisungen betrachte aus der Schöpfungsordnung, wenn da steht, er schuf sie als Mann und Frau, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhangen, die beide werden ein Fleisch sein, dann ist hier die tatsächlich auch zuerst einmal die leiblich-seelische Ebene gemeint, die, was die Bibel im Neuen Testament als Fleisch bezeichnet. Da steht noch gar nichts Großgeistliches drin. Ja, das ist zunächst, deshalb gilt es auch der Schöpfungsordnung. Das ist nicht nur ein Wort für die Gemeinde, sondern im Grunde auch für alle Menschen. Ja. Und jetzt geht es auch um die Scheidung. Ja, wenn da unser Herr sagt, ist ja heute ein heißes Eisen. Ich habe mal mir christliche Singlebörsen zeigen lassen im Computer drin. 2/3 der Leute, die da jemanden gesucht haben, waren geschieden. 2/3 der Leute. Ja, ist das wirklich biblisch? Gut, man könnte da jetzt sehr lange, das ist nicht unser Hauptthema hier. Unser Herr sagt im Vers 9 sehr deutlich, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Unzucht willen und freit eine andere, der bricht die Ehe. Und wer die Abgeschiedene freit, der bricht auch die Ehe. Nicht? Da geht's also darum, dass Scheidung von Gott nicht gewollt ist. Und dass es nur wegen, wenn ich es wörtlich übersetze, Unzucht möglich ist. Nicht einmal wegen einem einmaligen Ehebruch. Unzucht ist was Fortgesetztes. Und die Ausleger streiten dann, ob eine zweite Ehe möglich ist. Aber ich denke, unser Herr sieht es auch hier mit dem Verständnis der Schöpfungsordnung, dass eben eine zweite Ehe dann vor Gott nicht möglich ist, auch wenn ich verstehe, dass Menschen nicht allein bleiben wollen oder können, menschlich voll und ganz zu verstehen, aber von Gottes Wort her muss ich in diesem Zusammenhang Nein sagen. Nicht? Es gibt Trennung, Trennung muss es geben. Ich habe noch nie in meiner Seelsorge irgendjemand zur Scheidung geraten, aber wohl auch schon zur Trennung. Und da können wir manchmal von den Katholiken lernen. Wir hatten eine Zahnärztin im Ort, die war gut katholisch, die hat nie gesagt, wenn da ein Ehepaar geschieden wurde im Dorf, die sind geschieden worden, sagt sie nur, die haben sich getrennt, hat sie immer gesagt, die haben sich getrennt, Scheidung, das war für sie nicht möglich, nicht? Und anderen Stellen sagt ja Jesus ähnlich und Markus 10 oder wenn ich an 1. Korinther 7 denke, auch im Angesicht der nahen Wiederkunft des Herrn, da heißt es dann, den Ehelichen in 1. Korinther 7, 10, aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Ja, vorher geht's drum, dass der Apostel Paulus etwas von sich weitergegeben hat, wo er sagt hat, da habe ich jetzt vom Geist Gottes keine klare Weisung, aber ich halte trotzdem dafür, dass ich den Geist Gottes habe. Aber jetzt sagt er auf einmal, denen sage nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Manne, so sich aber scheide, dass sie ohne Ehe bleibe oder sich mit dem Mann versöhne und das Weib, der Mann, dass die Frau nicht von sich lasse. Liebe Geschwister, ich will jetzt nicht das Thema Scheidung heute Morgen behandeln. Mir geht's drum, dass wir das Geistliche von der Ehe miteinander betrachten heute Morgen. Es wäre dazu noch viel zu sagen zu dem Thema. Aber ich möchte noch ein drittes betonen und das ist das Wichtigste von allem. Wir haben vorhin eine Lesung gehört aus dem Epheserbrief. Ja? Und da wird nun das Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde verglichen mit dem Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe. Und wir können uns vorstellen, dass gerade deshalb auch in unserer Zeit die Ehen besonders in das Schussfeld der 68er im Anschluss an Marx und Engels hineingeraten sind. Marx und Engels schreiben beide in verschiedenen Schriften, dass die Ehe das Letzte ist, was sozusagen die Weltrevolution und damit den Sieg des Kommunismus in dieser Welt aufhält. Ja. Wörtlich heißt es bei Marx, Ehe ist die letzte Bastion der Bourgeoisie. Ja. Und jetzt auf einmal verstehen wir, warum heutzutage die Ehe per Gesetz immer mehr ausgehöhlt wird. Sicher, Schuldprinzip bei Scheidungen, ich will nur mal das Stichwort kurz erwähnen, das war nicht immer einfach, Schuld festzustellen. Ja, und manchmal ging auch die Sache nach hinten los. Böswilliges Verlassen, wenn einer ausgezogen ist, aber wenn er Schläge bekommen hat dauernd, ja, und so weiter. Die wilde Ehe, die hat immer mehr Recht bekommen, sodass gar nicht mehr einzusehen ist für Weltmenschen, warum soll ich denn heiraten, wenn alles auch so läuft? Ja. Sodass man sich selber Konkurrenz macht. Scheidung wurde erleichtert, liebe Geschwister. Ganz arg in unserer Zeit. Und ihr Lieben, das alles ist eine große Not an dieser Stelle. Und im Grunde genommen ist die Sache ein Angriff auf Christus und auf seine Gemeinde. Ich weiß noch, wenn die Brautleute so zu mir kamen, dann habe ich sie immer gefragt und habe ihnen immer vorgelegt, die Stelle aus dem Epheserbrief, abgesagt so. Hab dann meistens, wenn je selbstbewusster so eine junge Frau war, die heiraten wollte, habe ich gesagt, was halten Sie denn von dieser Stelle? Untertan dem Männern in allen Dingen. Wow, und dann sind sie explodiert. Und dann habe ich gesagt, was machen Sie denn beruflich? Ja, und dann haben sie mir erzählt, was sie so machen im Beruf. Dann habe ich gesagt, wie ist denn Ihr Chef zu Ihnen? Oh, wunderbaren Chef. Dann habe ich gesagt, so, wunderbarer Chef. Also dann streiken Sie nicht bei so einem wunderbaren Chef. Gar keine Veranlassung, gar keinen Grund dazu. Habe ich gesagt, aha. Habe ich gesagt, so, und wenn dieser wunderbare Chef kommt und sagt, ach, Frau sowieso, können Sie nicht heute mal eine Stunde länger bleiben? Ja? Dann tun Sie das doch gern. Aber wenn Sie einen Chef haben, der Sie tyrannisiert, der Sie mobbt, der Ihnen alles Böse antut, wenn der dann sagt, bleiben Sie heute eine Stunde länger, dann kann es doch sicher sein, dass Sie sagen, aufgrund meines Tarifs werde ich heute früher gehen. Ich habe das Recht dazu. Ja? Und nun stehen da zwei Sachen im Epheserbrief. Die eine Sache heißt, ihr Männer liebt eure Frauen. Und da müssen wir uns alle verheirateten Männer zuerst einmal an die Brust schlagen und Buße tun. Haben wir unsere Frauen, da sitzt sie dahin, die können viel erzählen, meine eigene. Haben wir unsere eigenen Frauen so lieb, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dass er sein Blut für sie gegeben hat, dass er sich für sie hat ans Kreuz schlagen lassen. Und wenn wir unsere Frauen so lieb haben, wie Christus die Gemeinde, dann werden sie auch gerne untertan sein. Wenn wir aber ohne Christus meinen, wir sind die Herren und wir bestimmen, und dann wird es zu dieser Explosion kommen, die wir heute haben. Deshalb hat mein Freund Gerhard Salomon vor bald 40 Jahren sein Buch nicht genannt, die emanzipierte Frau allein, sondern er sagt, die emanzipierte Frau als Frage an den Mann. Wie bist du, Mann, mit der Frau umgegangen? Nicht, wenn ich so die Frauen, die so nach Emanzipation am meisten schreien, betrachte und betrachte einmal, was haben denn die für Männer? Meistens haben sie welche gehabt, haben sie nicht mehr. Oder was haben sie für Väter gehabt? Da stellt sich dann mitunter manches heraus, nicht? Er ist oft ein Abbild Christus und seine Gemeinde. Ja? Und da brauchen wir auch da in der Ehe den Geist Gottes, wie es in Römer 8 heißt, welchen der Geist Gottes treibt, die sind Söhne Gottes. Da geht's um das Erkennen, und Erkennen heißt auch, so wie zwei Eheleute ein Fleisch sind und einander eins werden, so gilt's auch, dass wir mit Christus eins werden. Christus erkennen, mit eins werden. Der Geist Gottes in uns einen neuen Menschen schafft. Und deshalb ist eigentlich Ehe in ihrer vollkommenen Art nur geistlich möglich. Ich sage immer meinen Brautleuten, habe sie immer gesagt, Ehe steht auf Gnadenboden, nicht auf Gesetzes- und auf Rechtsgrund. Und wo wir sie auf Rechtsgrund stellen, sicher, es gibt viele Gründe, gleich Gütertrennung und alles Mögliche zu vereinbaren, aber wo wir sie auf Rechtsgrund stellen, da ist sie innerlich zum Scheitern verurteilt. Das ist kein gutes Fundament für die Ehe. Das gute Fundament für die Ehe steht 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ich sage das immer wieder bei den Trauungen, den Leuten. Ehe besteht aus drei Buchstaben. Das kann man mehrfach deuten, die drei Buchstaben. Ich deute sie immer so. Da steht ein Ego und ein anderes Ego. Und in der Mitte das H für den Herrn. Und wo das eine Ego, ja, die Menschen, die heiraten, die kommen ja aus ganz verschiedenen Elternhäusern, Familien, Umgebungen, Beziehungen, manchmal sogar Regionen oder Ländern. Und da geht's ganz anders zu. Ja. In meinem Elternhaus ging's ganz anders zu meiner Frau im Elternhaus. Sie erschreckt dann immer. Bei uns war es ziemlich grob, bei ihr war es ziemlich sanft zu Hause. Ja. Und das muss dann sich zusammenfinden. Ja. Und das geht nur, wenn letztlich gut, wenn in der Mitte der Herr steht. Und darum dürfen wir auch immer wieder als christliche Eheleute bitten, den Herrn in die Mitte zu nehmen. Die Frau und der Mann hat diesen Ansprechpartner. Beide haben wir ihn. Nehmen wir es in Anspruch, so wie es in der Schöpfungsordnung gemeint ist. War noch vor Sündenfall, ja, da war noch nicht so der Missbrauch gegeben wie heute. Aber wir dürfen im Geist Gottes so auch Ehe leben, wie sie ursprünglich gemeint war, auch als Vorbild für die anderen Menschen als Anschauungsunterricht, gerade in dieser letzten Zeit, wo so vieles durcheinander ist. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als der Sohn Gottes auch unser vollkommener, irrtumsloser, geistlicher und seelsorgerlicher Lehrer bist. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du nicht im Gesetz hängen bleibst und im äußeren Buchstaben des Gesetzes, sondern dass du es mit Geist und Leben erfüllt hast. Und so hast du diesen Pharisäern gezeigt, dass Ehe, die Frage um Ehe, um Ehescheidung keine Frage ist, um ihn zu versuchen, sondern dass diese Frage letztlich unser eigenes Leben angeht und betrifft. Danken dir, dass du zurückverwiesest auf die Schöpfung, wo du Mann und Frau bewusst und gewollt geschaffen und füreinander geschaffen hast. Und wir wollen dir danken, auch für alle Männer, die ihr Mann sein, und für alle Frauen, die ihr Frau sein, in unserer Zeit leben, trotz vieler Anfechtung. Wir wollen dir danken für alle Eheleute, die Ehe und Familie leben, auch trotz aller Anfechtung von außen und trotz aller sogenannten Alternativen durch den Staat und durch die Politik, wollen dich bitten, dass du hilfst, dort, wo Ehen leer oder nebeneinander her, zum Nebeneinander herleben geworden sind, dass die Ehepartner umkehren zu dir, sich wieder ihre Weisungen, ihre Hilfe und ihre Kraft von dir holen. Wollen dich bitten für alle, die verlassen worden sind vom Partner, die allein leben, bitten, dass du sie trägst und hältst und dass du ihre Situation verstehst und sich und ihnen dich widmest, Herr. Wollen dir danken für alle Ehen, die in dieser Zeit noch Vorbilder sind, Herr. Für die Eheleute, die den Weg mit dir gehen, für die Eheleute, wo du im Zentrum bist, lieber Herr, segne du sie ganz besonders, dass sie ausstrahlen dürfen auf unser Volk und auf unser Land. Und lieber Herr, gib uns immer wieder auch, lege uns die Menschen aufs Herz, die in Beziehungen leben, die du nicht für gut heißen kannst, die du Sünde nennst in deinem Wort, dass wir sie auch vor dich bringen, dass sie umkehren von ihrem Wegen. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir auch heute davon leben dürfen und deine Worte Geist und Leben sind. Amen.